Well, it really makes me sad to say that I think the National Park Service is in the worst condition it's been in modern history. And that probably means back to either during or just after the Second World War. The staffing in the National Park Service right now is in shambles, and that's going to have a big effect on the visiting public, even this summer, but certainly beyond this summer.
Tina, wer ist das, was wir hier hören und was sagt er?
Das ist der Bill Wade, der Chef der Nationalpark Ranger Vereinigung, in einem Fernsehinterview vom letzten Sommer. Der Bill hat über 30 Jahre als Ranger geschafft in verschiedenen bekannten Nationalparks. Und heute ist er zwar pensioniert, aber er ist immer noch der Executive Director von dieser wichtigsten und grössten Park Ranger Vereinigung. Und in diesem Interview schlägt er Alarm. Er sagt, dass die Behörden, die Nationalpark in den USA verwalten, in so schlechtem Zustand sind wie schon lange nicht mehr, also seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Und er sagt auch, dass das spürbare und weitreichende Folgen wird haben für Besucherinnen und Besucher und auch für die Natur selber. Und ich bin gerade selber 2 Wochen in der abgelegenen Wildnis gewesen, was ich sehr genossen habe. Und es tut mir natürlich im Herz weh, das zu hören oder zu sehen, wie der Schutz von Nationalpark und Naturgebiet aufgeweicht wird.
Es ist Mittwoch, der 24. Juni 2026 und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Sie heissen «Grand Canyon», «Yosemite» oder «Yellowstone». Sie zeigen unberührte Natur, unendliche Weite, eine Postkarte USA. Nationalparks. Mehrere 100 Millionen Leute besuchen sie jedes Jahr. Einheimische, Touristinnen und Touristen, gerade jetzt, wo überall wieder die Sommerferien anfangen. Wenn sich Demokraten und Republikaner in den USA noch auf etwas haben können einigen, dann darauf, dass Nationalparks eine gute Idee sind. Dass man sie schützt, dass man sie pflegt. Bis jetzt. Unter Donald Trump sind sie zum Austragungsort von einem politischen Kulturkampf geworden. Wie zeigt sich das konkret? Welche Folgen hat es? Und was bezweckt Donald Trump eigentlich damit? Das frage ich heute Tina Kempin-Reuter. Sie ist Professorin für Politikwissenschaften an der University of Alabama at Birmingham. Ich bin der Noah Fendt, vertrete heute Christoph Münger, der seine Ferien, glaube ich, nicht in einem US-Nationalpark verbringt. Hoi Tina.
Hoi Noah.
Tina, du hast schon angetönt, du kommst gerade aus ziemlich abenteuerlichen Ferien in der Wildnis. Erzähl, wo bist du?
Also ich war auf der Philmont Scout Ranch in New Mexico im Südwesten der USA. Das ist eine Art ein riesiges Pfadilager, aber eigentlich nicht nur ein Lagerplatz, so wie wir ihn aus der Schweiz kennen, sondern eine Mischung aus Nationalpark, Outdoor-Schule und Abenteuergebiet. Also die Range, die gehört den Boy Scouts of America oder neu Scouting America. Und sie umfasst eine Fläche, die etwa halb so gross ist wie der Kanton Zürich. Also es gibt hunderte Kilometer von Wanderwegen und Bergen bis 3600 Meter, also ein bisschen wie die Alpen. Und dann auch alte Minen, historische Siedlungen und abgelegene Lagerplätze. Und dann hat man da einen riesen Rucksack, also meine war so etwa 25 Kilo gewesen, mit Wasser und allem.
Oha.
Und dann tut man da wandern, also für uns sind es dann 12 Tage am Stock, wo man da gewandert ist.
Ihr seid 12 Tage unterwegs gewesen, mit ziemlich schwerem Rucksack. Habt ihr auch draußen geschlafen und so?
Ja, klar. Also wir sind eben die meiste Zeit zu Fuß unterwegs gewesen und haben dann das Zelt und Schlafsack und alles, was wir gebraucht haben, mitgenommen. Und am Abend kommt man in so ein Camp und tut dann unter ein Zelt aufstellen und unter einem freien Himmel übernachten.
So wildtiermäßig ist es nicht gefährlich?
Ja, also nicht wirklich, aber es hat schon, also Bären hat es und auch Puma. Aber man lernt eigentlich von Anfang an, wie man sich verhalten muss. Also Essen und alles, was schmeckt, also Zahnpasta, Sonnencreme und auch Klebeband sogar, die werden dann nachts so in Säcke rein da und die werden so mit Seil mehrere Meter hoch zwischen Bäumen oder an speziellen Metallmasten aufgehängt, damit Bären nicht angezogen werden oder nicht ankommen. Die grösste Gefahr sind eigentlich Gewitter und Blitzschlag und auch Dehydrierung oder die Höhe. Also, eben, wie gesagt, man ist dann wirklich teilweise stundenlang in der Sonne auf sehr hoch und, gute Planung ist natürlich wichtig. Ich habe auch wirklich monatelang dafür trainiert. Also, ich bin mit einem 20 Kilogramm Sack Reis im Rucksack, da wandern und dann teilweise auch mit dem Rucksack posten. Also, bei uns ist der Laden etwa circa 40 Minuten von unserem Heimweg und das sieht man in den USA nicht. Also ich bin sehr komisch angeschaut worden, aber ich habe auch gefunden, ich mache das trotzdem, weil Stabilität und eben Angewöhnung ist sehr wichtig, weil ja, mit 25 oder 30 Kilo auf dem Rücken verändert sich natürlich der Schwerpunkt. Also insofern bin ich eigentlich gut vorbereitet gewesen, zum Glück, und ich habe es auch sehr genossen, ohne Handy, ohne Empfang und ohne News, oder immer das Weltgeschehen und auch eben, was da abgeht in der amerikanischen Politik, mal ohne das. Wobei ich überrascht gewesen bin, dass ich immer wieder auf Politik zurückgekommen bin und auch auf den Donald Trump und seine Veränderungen.
Also wie jetzt? Du bist in der abgelegenen Wildnis von New Mexico gewesen und bist nicht mal dort einem Präsident entkommen.
Ja, also Scout Range, oder, das ist privat, aber es gibt auch wie in der Schweiz zwischen der Pfadi und dem Militär so einen Link, also wo zum Teil die Pfadi Ressourcen vom Militär brauchen. Und die Beziehung ist unter dem Verteidigungsminister Pete Hegseth in Frage gestellt worden, weil Scouting America auch Transgender-Pfadi zugelassen hat. Und jetzt gibt's in diesen Camps oder generell, also nur noch männlich und weiblich, das hat er gesagt, das müssen wir so machen. Und so sind dann auch Duschen und WC und so weiter im Basecamp angeschrieben und alle so, in Anführungszeichen, All-Gender-Bereich sind abgeschafft worden. Und genau solche Veränderungen sieht man auch in den öffentlichen Wildnisgebieten wie Nationalpark, Nationalwälder, also National Forests und Schutzgebiete, also National Monuments. Und wie gesagt, sie sind wirklich so ein bisschen auch jetzt wieder ein anderer Schauplatz vom Kulturkampf geworden.
Den Kulturkampf schauen wir gerade noch ein bisschen genauer an. Kannst du uns zuerst noch einmal sagen, was ist die eigentliche Idee gewesen hinter den Nationalpark und Schutzgebiet?
Ja, klar. Also im Kern geht es eigentlich darum, bestimmte Landschaften, Tierarten und Ökosysteme vor zu intensiveren Nutzung zu bewahren. Also dahinter ist eigentlich die Vorstellung, dass die Natur nicht nur einen wirtschaftlichen Nutzen hat, sondern auch selber einen eigenen Wert besitzt und darum für künftige Generationen soll erhalten werden. Nationalparks sollten Lebensräume schützen und das Aussterben von Arten verhindern und auch natürliche Prozesse möglichst ungestört ablaufen lassen. Gleichzeitig ist das auch wichtig für die Forschung, die Umweltbildung und die Erholung. Also es soll jetzt wirklich ermöglichen, besondere Landschaften zu erleben, ohne dass man sie dauerhaft zerstört. Und die Idee ist eigentlich im 19. Jahrhundert gekommen. Also die moderne Idee von den Nationalparks ist im 19. Jahrhundert entstanden und hat sich dann auch weltweit später verbreitet.
Wie viel gibt's denn von denen heute in den USA?
In den USA gibt es heute 63 Nationalparks. Und eben, wie gesagt, du hast vorher schon gesagt, Yellowstone, Grand Canyon, Yosemite, gibt es auch noch sehr viele kleinere Nationalparks, die vielleicht nicht so bekannt sind. Und wenn man dann das ganze Nationalparksystem betrachtet, also auch National Monuments und historische Städte, Küstengebiete und andere Schutzkategorien, umfasst es insgesamt 433 einzelne Gebiete. Und damit verwaltet eigentlich der National Park Service mehr als 85 Millionen Acres Land. Also das ist etwa 344'000 Quadratkilometer. Also eine Fläche, die fast so gross ist wie Deutschland. Und diese Schutzgebiete verteilen sich über alle 50 Bundesstaaten und mehrere US-Territorien. Und das zeigt, dass die Idee vom Naturschutz in den USA nicht nur auf wenige berühmte Parks oder auch eben so Städten beschränkt ist, sondern wirklich ein landesweites Netz von Schutzgebieten geworden ist.
433 solche Gebiete, sagst du. Das sind ziemlich viele. Und bis jetzt, kann man sagen, sind die Gebiete auch recht unpolitisch gewesen und nicht so umstritten, oder?
Ja, das stimmt. Also die Parks wären zwar national vom Department of the Interior verwaltet, aber sie sind eigentlich nicht generell politisiert. Und wenn, dann eher inhaltlich. Also die Frage ist eigentlich nicht nur, was geschützt wird, sondern wie und für wen. Mhm. Also eben die Frage, welche Gebiete sollen unter Schutz gestellt werden, wer darf sie nutzen und wer nicht. Und was passiert mit den Menschen, die schon dort leben oder das Land seit Generationen nutzen. Also eben so Fragen oder Debatten über Eigentum, Tradition, Identität und so weiter. Das ist eigentlich ein Thema gewesen. Aber eigentlich bis jetzt sind sie eigentlich, ist das nicht gross umstritten gewesen als Idee. Und sie sind eine Art innenpolitisch so ein bisschen gewesen wie die transatlantische Beziehung in der Aussenpolitik. Also da hat es eigentlich überparteilichen Konsens gegeben.
Und dann ist Donald Trump an die Macht gekommen. Hat er sich eigentlich auch schon in seiner ersten Amtszeit so ein bisschen nach dem Nationalpark so ausgestreckt?
Ja, aber nicht so weitgehend. Also die riesigen öffentlichen Flächen in dem Westen von den USA sind ihm eigentlich schon immer ein Dorn im Auge gewesen, weil er sie eigentlich nicht als erster Linie als schützenswerte Landschaft betrachtet hat, sondern auch als wirtschaftliche Ressource. Und er hat natürlich auch immer gesagt, ja, Washington hat viel Power und so weiter. Also er hat dann gesagt eben, dass sich der Staat viel Land angeeignet hätte. Und er hat dann versprochen, also in der ersten Amtszeit den Einfluss vom Bund zurückdrängen und mehr Raum für Bergbau, Öl- und Gasförderung oder lokale Interessen zu schaffen. Besonders symbolträchtig ist sein Entscheid von 2017, zwei Schutzgebiete, mehr oder weniger zu verkleinern. Also das ist Bears Ears und Grand Staircase. Escalante in Utah ist das gewesen. Also Bears Ears hat rund 85% von der Fläche verloren und Grand Staircase Escalante fast die Hälfte. Also das ist dann die grösste Rücknahme gewesen von Schutzgebiet in der Geschichte von der USA.
Wie sieht es denn jetzt in der aktuellen Amtszeit von Trump aus?
Also jetzt in der zweiten Amtszeit ist die Trump-Regierung auf jeden Fall noch einen Schritt weiter gegangen. Also schon kurz nach der Rückkehr ins Weiße Haus hat Donald Trump ein Dekret mit dem Titel «Restoring Truth and Sanity to American History» unterzeichnet und offiziell sollen verhindert werden, dass Bundesinstitutionen eine, in Anführungszeichen, anti-amerikanische oder ideologisch verzerrte Geschichtsschreibung verbreitet. Und die Auswirkungen sind wirklich weitreichend gewesen. Also die Museen, Denkmäler und historische Städte sind angewiesen worden, Inhalte zu überprüfen, wo Amerikanerinnen und Amerikaner und auch also historische Persönlichkeiten können in einem negativen Licht erscheinen lassen. Und das ist auch eben in den Nationalpark sieht man das. Also der hat zum Beispiel sein Ministerium Schautafeln, Ausstellungen und Informationsmaterial müssen systematisch überprüfen und gewisse Themen sind dann auch abgeschafft worden. Ja, Kritiker haben natürlich gefunden, es sei Geschichtszensur und haben der Regierung vorgeworfen, ein schönes Bild von der amerikanischen Vergangenheit zu zeichnen. Also eben gerade, wenn es darum geht, Indianer im Westen oder auch eben Sklaverei und so weiter, die Themen, dass die nicht mehr wirklich besprochen werden können. Und wie gesagt, der Streit darüber, was die Geschichte ist, wer sie erzählen darf und wem seine Geschichte mehr aufarbeitet, hat damit dann die Holztafeln und Besucherzentren in den amerikanischen Nationalpark erreicht.
Wo ist denn das zum Beispiel passiert und was für Themen sind es ganz konkret, die da abgeschafft worden sind?
Zum Beispiel das Verbot von den, in Anführungszeichen, Tribal Acknowledgements. Also in den letzten Jahren und Jahrzehnten sind eigentlich in fast allen Nationalparks im Südwesten, also in Kanada ist das auch so, also das ist so ein bisschen. Und auch in Südamerika ist das so ein bisschen Tradition, oder? Dass man Schilder an Parkeingänge und Visitor Center angebracht hat, wo dann draufsteht, auf welchem indigene Völker das Land ursprünglich bewohnt haben, oder? Und diese Schilder sind dann flächendeckend jetzt entfernt worden und mit der Begründung von der Trump Administration, dass sie Spaltung würden sehen und dass auch die rechtmäßige Souveränität von der US-Regierung über das Staatsgebiet in Frage gestellt würde. Ein anderes Beispiel ist der Independence National Historical Park in Philadelphia. Das ist ja dort, wo ich meinen Anfang genommen habe in den USA. Und dort hat es eine Ausstellung im President's House, also das ist das erste Weiße Haus gewesen. Dort hat es auch eben die Gründungsstätte wie die Independence Hall, wo es da die Unabhängigkeitserklärung unterschrieben hat. Und die Ausstellung hat aufgearbeitet, dass der George Washington versklavte Menschen gehalten hat. Und die Texttafel, die eben mit den moralischen Widersprüchen der Gründerväter, weil sie sagt, alle seien frei und Freiheit und so weiter in den USA und dann Sklaverei auf der anderen Seite, die sind abmontiert worden und mit Tafeln ersetzt worden, die sich ausschließlich auf die militärischen Erfolge von George Washington konzentriert haben. Das Gleiche auch eben zum Beispiel bei sehr vielen verschiedenen Massaker, die es gegeben hat an Indianern. Also in Colorado zum Beispiel hat man den Begriff Genozid hat man weggenommen. Und das jetzt einfach nur quasi nur sagt, tragischer Konflikt oder militärische Auseinandersetzung aus der Pionierzeit hat man es ersetzt. Also wirklich teilweise wirklich auch einfach die Sprache quasi verändert hat und auch eben die Einseitigkeit rausgenommen hat. Und es gibt auch weitere Beispiele, also Klimawandel, Infotafeln in verschiedenen Parks und so weiter. Also es ist wirklich eigentlich auf die ganze Bandbreite ausgeweitet.
Das sind jetzt einfach mal ein paar Beispiele gewesen. Das Ausmaß von Trump, so seiner Kulturpolitik in den Nationalpark, das kennt man aber noch gar nicht so lange, oder?
Das ist richtig, ja. Also, man hat zwar gewusst, dass eben der Nationalpark, also, unter Attacken ist, so, ja, für ins Zeichen, aber das Ausmaß hat man nicht gewusst. Also, erst vor 10 Tagen hat die Bundesrichterin in Boston gesagt, dass die Regierung müsse vorlegen, was sie verändert hat und wo sie was verändert hat. Und die Liste ist jetzt letzte Woche öffentlich wurde und sie hat gezeigt, dass bereits in mindestens 51 historischen Ausstellungen in 37 verschiedenen Nationalparks heimlich verändert oder abgebaut worden sind. Und die Richterin hat dann auch verlangt, dass die ursprünglichen Schilder wieder aufgestellt sollen werden, und zwar bis zum 250. Unabhängigkeitstag von den USA am 4. Juli.
Aber schon ziemlich bald, ja.
Ja, genau, aber bis jetzt hat man eigentlich noch nicht so viel gesehen.
Die Bundesrichterin aus Boston, die hat vor allem aber auch der Regierung verboten, quasi die Geschichtsumschreibung so weiterzuführen, wie sie es bis jetzt gemacht hat, oder?
Ja, genau. Also die Richterin ist zum Schluss gekommen, dass die Regierung versucht, die Geschichte von Amerika umzuschreiben, und das hat sie genau der Regierung dann verboten.
51 Schilder in mindestens 37 Nationalparks. Warum macht Trump seine Regierung das eigentlich?
Also die offizielle Antwort aus dem Weißen Haus lautet, man will eine Anführungszeichen wahrheitsgetreue und vernünftige Darstellung von der amerikanischen Geschichte fördern. Also aus der Sicht der Trump-Regierung haben Museen und Gedenkstätten in den vergangenen Jahren zu sehr sich auf die dunklen Kapitel der Geschichte eingeschossen und darum ein Bild vermittelt, wo Amerika vor allem als Geschichte von Unterdrückung und Ungerechtigkeit erzählt. Also, das ist eben das Gleiche, was wir ja auch schon besprochen haben, also der Kampf gegen ihre aus Trumps Sicht Woke-Geschichtsschreibung. Sie wollen die Errungenschaft, also den Patriotismus, Gründungsmythen von den Vereinigten Staaten stärker hervorheben. Aber eben, wie gesagt, da gibt's wie auch Kritiker, die eben sagen, dass man muss auch die unbequemen Kapitel von der Vergangenheit betrachten und dass man eben nicht nur die weisse Geschichte von den Settlers, die da gekommen sind und George Washington und so weiter betrachtet, sondern eben auch die indigenen Völker und andere, die gekommen sind, gewollt und ungewollt in die USA. Also es geht, wie gesagt, nicht nur um ein paar Holzstäbe, sondern wirklich einen grundsätzlichen Konflikt, welche Geschichte Amerika will über sich selber erzählen und wer darüber entscheidet.
Und dieser Konflikt, der dreht sich eben seit Donald Trump auch an den Orten aus, die bisher quasi als Ort von einem überparteilichen Konsens gegolten haben. Der Kulturkampf und die Schilder, das ist das eine. Und Trumps Politik wird aber auch auf andere Art und Weise noch sichtbar in der Wildnis.
The U.S. Forest and National Park Services were hit with major staffing cuts over the weekend. The administration fired about 3,400 recent or probationary hires with the U.S. Forest Service, meaning they're within the first year or two of employment. That's about 10% of its workforce. About 1,000 or 5% of National Park Service employees have also been let go. Popular tourist sites such as the Appalachian Trail, Yellowstone, Yosemite and the Sequoia National Forest have been affected.
Da hören wir, wie eben Trump seine Radikalsparpolitik halt Nationalpark betrifft, also Massenentlassungen von Ranger und Wartungsteams. Und das hat dann auch sichtbare Folgen im Alltag, weil weniger Ranger da sind, wird der Abfall seltener geleert und der Abfall zieht dann Bären und Wildtiere an. Es kommt auch zu gefährlichen Vorfällen, weil Parks nicht mehr richtig gemanagt werden können. Es gibt längere Wartezeiten für die Leute, die kommen. Also das hat dann wirklich langfristigen Einfluss auch auf die Natur selber und auf die Parks selber. Also das eigentlich, wo man ursprünglich hat wollen, schützen, wird dann halt weniger geschützt.
Weniger Personal, mehr Abfall, mehr Tiere, das klingt für mich logisch. Haben wir das nicht gesehen, das Problem?
Nein, nicht wirklich. Also wie gesagt, also das auch mit den Schildern, oder? Das ist ja sehr eher heimlich, so ein bisschen unter der Oberfläche passiert. Und Trump Administration hat wirklich auch die Gunst der Stunde genutzt. Also er hat eben Millionen Hektar von National Forests und geschützten Monuments im Westen von den USA für Ölbohrungen, Bergbau und Holzindustrie freigegeben. Und ja, also er hat auch wirklich sehr viele Bohrlizenzen verteilt, 6'000. Das ist die höchste Zahl von Genehmigungen in einem einzelnen Jahr innerhalb der letzten 15 Jahre. Und auch die Umweltprüfungen für das öffentliche Land hat er einfach gestrichen, um die Verfahren zu beschleunigen. Also zum Beispiel in Alaska hat er 1,5 Millionen Acres komplett für die Ölkonzerne freigegeben. Und das ist etwa 6'300 Quadratkilometer oder ungefähr die Fläche von den Kantonen Graubünden und Tessin zusammen. Und wie gesagt, das hat er in dem Sinn, ohne dass man eine Studie gemacht hat, hat er das gerade direkt freigegeben. Und ja, also in dem Sinn wird eigentlich das, was vorher geschützt war, zu Geld gemacht. Also ihm geht es wirklich um die wirtschaftlichen Interessen.
Die Nationalparks, die stehen also unter Druck, kann man sagen. Wir Ist das in dem Ausmaß zumindest bisher nicht so bewusst gewesen, ehrlich gesagt? Ist das in den USA selber ein Thema?
Ja, schon. Also in den USA haben Historiker, Umweltverbände, indigene Organisationen und auch ehemalige Parkverantwortliche, wie wir vorher gehört haben, die Entwicklung mit grosser Sorge verfolgt. Und die Medien haben eigentlich auch darüber berichtet, dass über die Entlassungen oder eben, dass die Schilder und Ausstellungen verändert werden oder entfernt werden. Und es hat dann eben auch Klagen gegeben, wie wir gesehen haben vorher. Also es ist noch interessant, oder? Wie gesagt, das ist die Polarisierung, die setzt sich in diesen Themen auch fort. Also es gibt einige, die das sehr kritisieren, aber andere, die auch finden, dass, ja, eben die staatlichen Institutionen ein negatives oder Zwangsbild abgehält oder wo auch wettet, das Land, das öffentliche Land für wirtschaftliche Entwicklung zu nutzen. Also, es ist noch interessant, oder? Eigentlich die Hauptthemen, die man ja hat im Kulturkampf, ob es soziale Medien sind oder die Universitäten, die wir ja auch schon mal besprochen haben, hat sich jetzt wirklich ausgedehnt auf Orte, wo eigentlich unpolitisch gewesen sind, wie jetzt zum Beispiel Wanderweg, oder? Mm. Und es zeigt sich wirklich, wie tief der Kulturkampf in Alltag und auch in die Landschaft vom Land vordrungen ist.
Die Nationalparks, die sind ja nicht nur für die Amerikanerinnen und Amerikaner wichtig, sondern auch für Touristinnen und Touristen. Sind die Parks und Monuments ja, beliebte Reiseziele? Bald kommt jetzt auch wieder die Sommerferienzeit. Was bedeutet denn Trump seine Nationalparkpolitik für Sie, für den Tourismus?
Ja, also im Tourismus spürt man die Veränderungen, also auch im Portemonnaie. Man muss wissen, dass sehr viele Reisende den sogenannten «America the Beautiful» Pass kaufen, der Zugang zu Nationalparks und zahlreichen weiteren Schutz Gebiet anbietet. Also der Pass selber, also der hat jetzt seit 2026 für Kontroversen gesorgt, weil auf der neuesten Ausgabe ist ein Porträt von Donald Trump zu sehen. Also das ist der Donald Trump drauf und nebendran der George Washington, der ursprünglich drauf war. Und einige Besucher haben dann natürlich protestiert und das Bild von Donald Trump mit einem Kleber versehen und beschädigt. Und der Nationalpark Service hat sich dann gezwungen gesehen, die Richtlinien zu präzisieren. Also veränderte Pässe sind nicht mehr gültig. Und man sieht auch sonst finanziell Unterschiede, die sichtbar sind unter dem Motto «America first» oder dem Trump sein Slogan, hat die Regierung Gebühren für ausländische Besucher deutlich erhöht.
«To fund improvements and enhanced experiences across the park system, for this anniversary I've just signed an executive order to raise entrance fees for foreign tourists while keeping prices low for Americans, and we're going to do that. The national parks will be about America first.»
So, der Jahrespass kostet für Nicht-Amerikaner inzwischen $250 statt $80. Und in 11 besonders beliebten Nationalparks fällt zudem ein Zuschlag von $100 pro Person, wo Nicht-Amerikaner oder amerikanisch oder Resident, Permanent Resident ist. Also für Touristinnen und Touristen gilt darum, dass die Landschaften eigentlich die gleichen sind, aber der Besuch von den amerikanischen Nationalparks ist schwieriger geworden und eben auch teurer.
Du hast gesagt, es ist jetzt Trump sein Gesicht auf diesen Nationalparkpass, und zwar gerade neben dem Gesicht von George Washington. Recht absurd, wenn man das so sieht. Warum macht er das? Was bezweckt der Trump mit dem?
Offiziell gehört das zur Feier vom 250-jährigen Bestehen von den USA und zu einer patriotischen Neugestaltung von staatlichen Symbolen. Also die nationale Identität und Stolz und die historische Kontinuität, das sind wichtige Themen für den Trump und seine Verbündeten. Ja, Kritiker sagen natürlich, es geht nicht nur ums Design. Also sie werfen eigentlich Trump vor, dass die staatlichen Institutionen und sogar die Nationalparks fürs persönliche Branding zu nutzen, oder? Also, dass eigentlich ein Pass, der traditionell Landschaft und Natur zeigt, plötzlich ein Gesicht hat wie von einem amtierenden Präsident. Das sei ein Ausdruck von einem Politikverständnis, wo eben die Person Trump zunehmend mit der Nation selber verschmilzt. Und man sieht das ja auch in anderen Orten eben mit, dass alles ein Trump-Coin und Trump, Visum und so weiter, oder dass überall eigentlich der Name Trump dann drauf ist. Also anders gesagt, es geht eigentlich nicht nur darum, wer auf dem Pass drauf ist, sondern es geht darum, was die Nationalparks symbolisieren sollen. Die amerikanische Landschaft oder der amerikanische Präsident. Also man hat fast ein bisschen das Gefühl, dass er mich damit zeigen will, dass er der ist, der den Leuten die Natur ermöglicht.
Wenn man das so zulässt, so die Politisierung von diesen Nationalparken, Trump, sein Gesicht auf diesen Pass. Wie geht das alles zusammen mit der eigentlichen Grundidee hinter diesen Nationalparken, die du uns am Anfang dieser Folge erklärt hast?
Ja, das ist genau die Frage, die sich sehr viele in den USA stellen. Also die ursprüngliche Idee hinter den Nationalparken war wirklich bemerkenswert schlicht. Bestimmte Landschaften und historische Orte sollen für kommende Generationen bewahrt werden. Und zwar nicht für eine Partei und nicht für den Präsidenten und nicht für eine bestimmte Interpretation von der Geschichte, sondern als gemeinsames Erbe. Und darum sind genau die Nationalparks auch einer der wenigen Bereiche gewesen, worüber sich eigentlich die Amerikanerinnen und Amerikaner fast unabhängig von ihrer politischen Haltung einig gewesen sind. Und klar, eben, wie gesagt, das hat Konflikte gegen Landnutzung, Naturschutz, die Rolle in der Indigenergemeinschaft und so weiter. Aber Parks selber sind eigentlich weitgehend als überparteiliche Institutionen wahrgenommen worden. Und das eben scheint sich jetzt zu verändern. Wegen dieser Geschichte, was für eine Geschichte auf der Tafel steht, eben Themen, die ausgeladen werden oder das Gesicht auf Mitgliedspass. Und es geht eben nicht nur mehr um die Natur. Und ja, das ist eigentlich fast ein bisschen ironisch, oder? Weil Nationalparks sind ja eigentlich geschafft worden, um etwas Dauerhaftes zu bewahren. Und heute wird genau darüber gestritten, was das Erbe überhaupt soll sein und wem es gehört.
Und du bist bis nach New Mexico gereist und es hat nicht gelangt, um all dem entkommen. Wo gehst du nächstes Mal wandern, wenn du wirklich Abstand musst haben vom Trump und von seiner Regierung?
Ja, vielleicht komme ich in die Schweiz. Oder ja, also nein, unsere nächste Wanderung führt uns auf Kanada später den Sommer.
Und ob du dort wirklich Abstand gehabt hast zum Trump, das finden wir raus. Wir fragen dich dann, wenn du zurückkommst. Danke für Martina.
Danke dir, Noah. Gruß auf Zürich.
Lieber Gruß zurück auf Birmingham, Alabama. Das war eine neue Folge von «Alles klar, Amerika» im USA-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Nächste Woche, wir haben es schon ein bisschen angetönt in dieser Folge, nähert langsam der 250. Geburtstag der USA. Und das Jubiläum ist natürlich auch bei uns Thema. Es ist sogar so ein grosses Thema, dass wir dem Anlass eine Spezialfolge werden widmen. Ich will noch nicht zu viel verraten, aber so viel kann man glaube ich sagen. Der Christoph Münger empfiehlt das ganze Team von «Alles klar Amerika». Tina ist wieder dabei, Charlotte Walser ist dabei, der Martin Kilian ist dabei. Und die Folge die wird auch ein bisschen anders tönen als sonst. Ihr könnt also gespannt sein. Bis dann wünsche ich euch eine gute Woche. Sucht den Schatten und das Wasser. Ich bin der Noah Fendt. Bis bald. Ciao zusammen.